Es war wunderschön zu beobachten, wie der kleine Nathanael in der Lobpreiszeit aus dem Babysitz seine Mama und seinen Papa angehimmelt hat. Das ist, was wir hier machen. Das ist ein Bild für Lobpreis, für Anbetung, totale Abhängigkeit von ihm. Einfach aufschauen zu ihm, unserem Vater, alles von ihm erwarten. Wir können so viel lernen von unseren Kindern. Wir sind in Matthäus 4. Vor zwei Wochen haben wir begonnen, über das Thema Umgang mit Versuchungen zu sprechen. Das ist Normalität in unserem Alltag, unser täglicher Kampf als Nachfolger Christi. Und wir haben so ein paar allgemeine Prinzipien gelernt, wie wir es angehen können, wie wir siegreich sein können. Ich möchte es kurz wiederholen, weil es schon zwei Wochen her ist. Erster Punkt war, sei wachsam, also sei dir bewusst, dass du in einem geistlichen Kampf lebst. Und zweitens, sei dir bewusst, dass Versuchungen oder dass dieser Kampf in unseren Gedanken beginnen. Da versucht der Feind uns zu befruchten, sozusagen unsere Lust zu sündigen, anzusprechen. Und da müssen wir bei unserer Empfängnisverhütung ansetzen, da oben in den Gedanken. Im Herzen, in den Einstellungen. Also stärke dein Herz, stärke deine Beziehung mit Jesus. Erneuere dein Denken an Gottes Wort. Und wir müssen falsche Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi, hat Paulus uns geschrieben. Dritter Punkt war, sei nicht stolz. Denk nicht, ich bin stark, mir kann das nicht passieren. Hochmut kommt vor dem Fall. Vierter Punkt war, treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, dass Begierden wach werden. Also setz dich nicht unnötigen Versuchungen aus, geh ihnen aus dem Weg, soweit du kannst, spiel nicht rum mit Sünde. Fünfter Punkt war, fliehe vor Versuchung, wenn du kannst, so wie Josef davon gelaufen ist. Und letzter Punkt war, wenn du nicht davonlaufen kannst, dann zieh die Waffenrüstung Gottes an, zieh Jesus an, widerstehe in seiner Kraft. Und wir haben zu Beginn dieses Kapitels auch begonnen anzusehen, wie Jesus für uns in den Ring gestiegen ist, um die Taktiken des Feindes und seiner Freunde zu offenbaren. Und wir haben gesehen, dass dieser versucht, Gottes Güte in Frage zu stellen, unsere Beziehung zu Gott, dass er versucht, uns zu Eigenmächtigkeit, zu Selbstgenügsamkeit zu verführen, statt auf Gott und auf sein Timing zu vertrauen, die Dinge selbst in unsere Hand zu nehmen. Und Satan spricht oft unsere normalen, guten, gottgegebenen Triebe und Bedürfnisse an und versucht, uns sie auf unerlaubte Art und Weise zu befriedigen, auf falsche Art, außerhalb von Gottes heilem Rahmen, den er uns gegeben hat. Ich möchte heute beginnen mit einem Vers aus 1. Johannesbrief, Kapitel 2, den Vers 16. Da wird uns gesagt, es gibt drei Dinge in dieser Welt. Erstens die Begierde des Fleisches. Also wir könnten sagen, triebgesteuert zu leben wie Tiere, ohne Einschränkungen, statt von Gott beherrscht und gelenkt zu leben. Gott hat uns auch leibliche Triebe gegeben. Das ist gut. Er meint es gut mit uns. Die haben alle ihren Zweck. Und die sind alle gut und die sind alle heilig in dem richtigen Rahmen. Aber außerhalb des Rahmens ist es nicht gut, sie zu befriedigen. Also sie haben alle ihre Funktion in unserem Leben, dass wir uns ernähren, dass wir uns vermehren und dass wir Freude dabei haben. Gott ist überhaupt nicht leibfeindlich. Er hat uns so gemacht. Aber diese Bedürfnisse, diese Triebe, die wir haben, die sind ein schlechter Herr in unserem Leben. Also wenn wir zum Beispiel Essen nehmen. Essen ist was Gutes. Essen ist ein Genuss. Ich liebe es gut zu essen und das dürfen wir genießen. Aber auf der anderen Seite, so maßlose Völlerei kann uns umbringen. Vielleicht hat der Arzt schon das eine oder andere Gespräch mit euch gehabt und gesagt, Da müsst ihr was ändern. Wenn du so weiter frisst, wirst du nicht mehr lang leben. Und es gibt Menschen, die beherrscht sind von diesem Essen, von diesem Essenstrieb. Wir nennen das dann Essensstörungen, also dass sie zu viel fressen oder zu wenig oder das Falsche. Letztendlich, was geistig passiert, sie machen Essen zu ihrem Gott und erwarten von dem Essen ihr Glück. Diese Schokolade oder was immer es ist, das Bonbon, das ist mein Tröster, mein Heiland. Und wenn ich ein Problem habe, dann gehe ich zum Kühlschrank. Das ist mein Seelsorger. Oder ihr wisst, bestimmte Getränke können diese Funktion übernehmen. Meistens alkoholische Getränke oder andere Genussmittel. Vielleicht eine Zigarette. Was in sich nicht schlecht oder sündig schon ist erstmal, aber wenn es anfängt, diese Messias-Funktion zu übernehmen in unserem Leben, und das merken wir, wenn wir süchtig sind, wenn du merkst, ich brauche das Ding, ich kann ohne dem nicht leben oder ich kann nicht mehr Nein sagen. Wenn diese Sache beginnt, mich zu treiben, dann wird es zerstörerisch. Und dann kommt auch so ein Aspekt der Sünde mit rein. Paulus hat gesagt, alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen, außer von ihm natürlich. Aber nicht die Schokoladensucht oder Nikotinsucht oder Alkoholsucht oder Kaffeesucht, was immer es ist. Da fängt es dann an, zerstörerisch zu werden. Die Konsequenz vielleicht dann Diabetes oder Fettleibigkeit oder Lungenkrebs. Und es betrifft dich ja nie nur allein. Ne? Das sind dann Kinder, die ihre Eltern zu früh verlieren oder Kinder, die süchtig auf die Welt kommen vielleicht sogar, Kinder, die in einer verrauchten Umgebung aufwachsen, kleinere Lungen entwickeln, Asthma entwickeln, weil sich die Eltern nicht beherrschen können. Ich kenne so Fälle, wir sündigen nie allein. Und das ist auch ein Punkt, oder jede Sucht führt uns auch immer in die Selbstsucht. Denn einem Süchtigen ist es egal, ob der andere mitleidet oder zumindest nimmt das in Kauf, weil er getrieben ist. Und deswegen sagt Gott uns, was er uns sagt, weil er uns lieb hat, weil er es gut mit uns meint. Und Gott sagt, wir sollen uns nur von ihm beherrschen lassen, dann sind wir wahrlich freie Menschen. Gott macht uns frei. Die Welt sieht das natürlich anders. Die Welt sieht das, was Gott uns sagt, als Einschränkung. Einen Herrn, Gott als Herr zu haben, die sieht das als Einschränkung. Die Welt sagt uns, hey, das Beste ist, deinen Lüsten, deinen Trieben freien Lauf zu lassen. Gott ist ein Spaßverderber. Selbstbeherrschung ist uncool, das ist so ein No-Go. Ich meine, Fasten. Wirklich ein Essen ausfallen zu lassen oder mehrere Mahlzeiten ausfallen zu lassen, wie Jesus hier, um Gott zu suchen, Fasten, ich bin doch nicht blöd. Nee, tu das, wonach es dich gerade juckt, befriedige das, was dich gerade juckt, das kratzt. Die Welt sagt uns, wir sind nicht mehr als Tiere, also leb so wie dein Fifi. Wenn der Sexualtrieb dich juckt, dann spring auf das nächste Weibchen, egal ob ihr verheiratet seid oder nicht. Und natürlich auch das betrifft dann wieder andere Partner, Kinder, und dann, wenn es ganz blöd kommt, hat er eine Geschlechtskrankheit, der Sexsüchtige, oder ist pädophil veranlagt. Und Sexualität ist was Wunderschönes. Gott hat uns da was Wunderschönes geschenkt. Aber ein grenzenloses Ausleben führt in die Perversität letztendlich und verursacht unendliches Leid. Und die Nachrichten sind ja gerade voll davon. Also die Begierden des Fleisches, das ist das Erste, was in der Welt ist. Und dann steht da im ersten Johannesbrief, das Zweite ist die Begierden der Augen. Auf gut Deutsch Habsucht. Ich sehe was Schönes, was mir gefällt, irgendein Ding oder eine Frau oder ein Mann oder was immer. Ich sehe was, was ich will und ich hole es mir. Egal, ob ich es wirklich brauche. Egal, ob es gut für mich ist, ob ich Geld dafür habe, ob es mir gehört im Extremfall. Ich nehme es mir, ich hole es mir. Und wieder im richtigen Rahmen, die Bibel sagt uns, Gott reicht alles reichlich da zum Genuss. Wir dürfen uns freuen an schönen Dingen, auch an schönen irdischen Erfahrungen. Wir dürfen das genießen. Alles in Maß und Ziel. Aber nicht rücksichtslos. Menschen sind zum Beispiel mehr wert als alles Zeug der Welt. Beziehungen sind mehr wert. Also opfer nicht deine Ehe oder deine Kinder für das Haus oder das Boot oder den Flatscreen-Fernseher, den du dir so sehr wünschst. Das ist es einfach nicht wert. Sei jemand, der materielle Dinge genießen kann, aber sei es kein Sklave von irgendwelchem Zeug oder von der Bank oder von der Kreditkartenfirma. Das wird dich nicht glücklich machen, das wird dich nicht frei machen. Also Habsucht ist ein Problem in der Welt, ist eine Versuchung. Gerade in unserer reichen Gesellschaft eine große, würde ich sagen. Und das Dritte, sagt uns Johannes, ist der Hochmut des Lebens oder Stolz, würden wir sagen. Also, dass wir Ansehen und Ruhm und Verehrung begehren, dass wir groß sein wollen, letztendlich Gott sein wollen, unser eigener Herr. Und das wird uns auch als cool verkauft in der Welt. Und beschreibt Johannes hier eigentlich nicht genau, wie die meisten Menschen in unserer Gesellschaft leben? Lebst du vielleicht in irgendeinem Bereich deines Lebens noch so? Stolz, unabhängig, selbstbestimmt, habsüchtig, egoistisch, lustgetrieben, lustgesteuert, statt vom Heiligen Geist beherrscht und Geist geleitet. Das sind diese drei Bereiche, in denen und Satan und seine Freunde versuchen werden. Damit haben sie Adam und Eva versucht. 1. Mose 3 im Sündenfall. Da lesen wir, die Frau sah, Lust der Augen, dass der Baum gut zur Speise war. Also gut zur Speise, da man die Lust des Fleisches, Hammer, essen. Und dass eine Lust für die Augen ist, hier die Habsucht. Und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben, ihr werdet sein wie Gott, war die Versuchung. Mit diesen Versuchungen wird er Jesus versuchen und mit diesen Versuchungen versucht er auch uns. Diese drei Dinge, Lust des Fleisches, Lust der Augen, Habsucht und Stolz. Also lasst uns ansehen, wie Jesus damit umgegangen ist und lasst uns von ihm lernen, wie wir mit diesen Versuchungen umgehen können. Lasst uns zurückgehen hier zu Vers 4, Matthäus 4. Die erste Versuchung war eigenmächtig, nicht gottgemäß, diese Begierde seines Fleisches, diesen Hungertrieb in dem Fall zu befriedigen. Jesus hatte 40 Tage lang gefastet. Er war gerade am Verhungern. Sein Leib hat ihn angeschrien, fütter mich, jetzt, sofort. Wahrscheinlich ist es Jesus in dem Stadium schwer gefallen, an irgendwas anderes zu denken. Lesen wir doch mal hier ab Vers 2. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Wenn du Gottes Sohn bist, warum bist du dann am Verhungern? Hilf dir selbst. Wenn sich der Vater nicht um dich kümmert, dann nimm es in deine eigene Hand. Wart nicht länger auf seine Führung. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Habt ihr das schon mal gehört? Und ich glaube, wir werden immer ständig versucht in unserer Geduld. Hey, ich werde ständig versucht. Bin ein ungeduldiger Mensch. In unserer Hingabe. Ich meine, wie geht's dir mit Warten? Fällt uns schwer, oder? Ist eine ständige Herausforderung für mich. Ich mag nicht warten. Diese Versuchung, renn drauf los, ohne die Führung des Vaters, in eigener Energie, außerhalb von Gottes Rahmen. Und dann enden wir mit so selbstgebackenen Brötchen, statt irgendwie diesem Luxusdinner, das Gott eigentlich für uns bereitet hat. Und natürlich, wir leben in einer Kultur, wo Gott im weitesten Sinn, Großen und Ganzen weitgehend ausgeklammert ist, so zur Bedeutungslosigkeit zumindest degradiert wird. Naja, wir glauben schon an Gott, aber hat er nicht wirklich was mit unserem Leben zu tun. Wir leben in einer Gesellschaft, wo die Menschen selbstgenügsam und irdisch gesinnt leben, Materialisten sind. Und Galaterbrief hat Materialismus in derselben Liste mit Ehebruch und Knabenschändern und sonstigen schlimmen Sünden. Das ist Götzendienst. Und es ist eine ständige Herausforderung für uns, mit einer ewigen Perspektive zu leben, nicht uns von diesem Hier und Jetzt, von unserer materiellen Existenz einnehmen zu lassen. Kolosser 3, Vers 2 sagt, sinnt auf das, was droben ist und nicht auf das, was auf der Erde ist. Aber Jesus wird sich nicht auf seine leibliche Existenz einschränken lassen oder begrenzen lassen, auf das Hier und Jetzt, sich zu einem Tier reduzieren lassen. Jesus wird nicht seine Triebe über Gottes Willen stellen. Hey, wir sind geistliche Wesen, wir sind im Bilde Gottes geschaffen. Vers 4 lesen wir, er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes ausgeht. Er zitiert hier aus 5. Mose, Kapitel 8. Wir sind geistliche Wesen. Es gibt einen geistlichen Hunger, der wichtiger ist als ein leiblicher Hunger. Es gibt Dinge, die wichtiger sind als Essen und Trinken und was wir anziehen und Sex und Autos und iPads und all das Zeug. Jesus hat in Johannes 4 gesagt, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Das sehen wir schon an der Wortwahl, dass es hier nicht nur um theologische Konzepte geht, die richtige Theologie, um Bibelwissen, sondern um das Ausleben. Meine Speise ist, den Willen des Vaters zu tun, sein Werk zu vollbringen. Es gibt was Höheres als Lustbefriedigung oder Befriedigung der körperlichen Bedürfnisse. Und es ist für Gottes Ehre zu leben, seinen Willen zu tun. Jesus hat uns natürlich gesagt in Matthäus 6, seid nicht besorgt um diese irdischen Dinge, indem er sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Nichts falsch an diesen Dingen. Gott weiß, dass wir die brauchen. Aber das soll nicht die bestimmende Frage in deinem Leben sein, nicht das, woran dein Herz hängt. Jesus sagt, nach all diesen Dingen trachten die Nationen, die, die Gott nicht kennen, die, die keinen Vater haben im Himmel, die keinen tieferen Sinn in ihrem Leben haben, die irgendwie so dahin leben wie die Tiere. Und dann sagt Jesus, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Hey, er hat euch gemacht. Er kennt eure Bedürfnisse. Er ist um euch besorgt. Und er hat alles für euch geschaffen. Es ist nicht ungeistlich zu essen oder zu trinken oder sich Klamotten zu kaufen. Aber Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Also nach der rechten Beziehung mit ihm und von ihm beherrscht zu werden, von ihm geleitet zu werden, nach seinem Willen. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Wir sehen hier Prioritäten. Die Frage ist, was ist das Zentrale und was ist das Beiwerk in deinem Leben? Und denk daran, du hast nicht nur ein materielles Leben zu erhalten, und da ist überhaupt nichts Schlechtes dran, wie gesagt, du hast auch ein geistliches Leben zu erhalten. Die Beziehung mit Gott. Die Frage ist, was ist dir wichtiger? Um was bist du mehr besorgt? Und Gottes Wort ist eine Art. Gottes Wort ist deine geistliche Nahrung, die deinen inneren Menschen aufbaut. Wie ist deine geistliche Diät? Isst du geistlich jeden Tag? Und verbrennst du die Nahrung richtig, die du aufnimmst? Das heißt, lebst du es aus? Setzt du um, was du liest? Wie gestaltest du deine Beziehung mit Gott? Betest du ihn an? Bist du ihm gehorsam? Liebst du ihn? Dienst du? Arbeitest du? Gibst du? Evangelisierst du? Übst du Barmherzigkeit? Tust du Gutes? Jesus hat gesagt, was er den Geringsten, einem dieser Geringsten getan hat, das habt ihr mir getan. Wie sehr pflegen wir unser geistliches Leben? Ich denke, alle, die meisten von uns haben sich geduscht, unser Leib geduscht. Hast du deinen Geist geduscht im Wasserbad des Wortes, wie es in Epheser 5 heißt? Wir alle haben gefrühstückt, die meisten von uns zumindest. Manche können gar nicht aufs Mittagessen warten und es ist ganz schlimm, wenn der Gottesdienst mal länger dauert. Nähren wir unser geistliches Leben, unsere Beziehung mit Gott mit derselben Sorgfalt, wie wir unser leibliches Leben nähern? Oder nehmen wir körperliche Fitness, das ist total in. Ich meine, die Leute rennen in die Fitnessstudios, das boomt. Und viele sind da total diszipliniert und total fokussiert drauf. Investieren Zeit und Anstrengung, warum? Weil es ihnen wichtig ist. Und das ist gut, das ist nicht schlecht. Paulus hat geschrieben, es nützt ein wenig körperliche Ertüchtigung. Es nützt, ein wenig. 1. Timotheus 4 ist das, denn leibliche Übung ist zu wenigen Nütze, die Gottseligkeit oder Gottesfurcht oder Gottesverehrung, neue evangelistische Übersetzung, übersetzt es so, zu üben, wie man Gott liebt und ehrt, aber ist zu allen Dingen Nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Das ist ein heißes Thema. Wie sieht es mit geistlichen Disziplinen aus in deinem Leben? Und in meinem Leben. Und ich predige vor allem zu mir selbst, weil ich kein super disziplinierter Mensch bin, von Natur aus. Aber geistige Disziplinen, das Nachsinnen über Gottes Wort, Beten, Gemeinschaft, Fasten, Lieben, Dienen, Geben, Gehorchen, Vertrauen und so weiter, all diese Dinge. Männer, Väter, Eltern, ich bin sicher, ihr versorgt eure Familie, eure Kinder materiell gut. Wie sorgt ihr geistlich für sie? Das ist ein herausfordernder Gedanke für mich. Mir ist das unlängst zu Weihnachten wieder aufgefallen, wie leicht meine Kinder Dinge lernen. Hören sich zweimal irgendein Lied oder ein Gedicht an und die haben es auf der Festplatte. Wow, für mich ist das eine Qual, aber das ist so einfach. Und mich hat das überführt. Ich habe mir gedacht, wie viel mehr könnte ich sie mit Gottes Wort füttern? Es bleibt einfach drin. Können es so leicht auswendig lernen. Und ich bin dann nachlässig geworden, Bibelstellen auswendig zu lernen, gemeinsam mit meinen Kindern. Und seht hier im Kontext hier, das ist der Schlüssel. Jesus bekämpft die Versuchung, die Lüge des Feindes mit Gottes Wort, mit dem Schwert des Geistes. Die jüdischen Kids haben das ganze Alte Testament auswendig gelernt. Wie viele Verse kannst du auswendig? Es ist kein Wettbewerb hier, okay? Aber die Frage ist, wie gehst du es bewusst an? Hast du irgendwie ein Programm oder einen Gedanken für dich und für deine Kids? Nicht Gesetzlichkeit, wenn du es nicht schaffst, ist nicht schlimm, okay? Aber diese bewusste geistliche Zurüstung für den geistlichen Kampf, meine Kinder auch zuzurüsten dafür. Und das muss gar nicht trocken sein oder eine Mühsal sein. Es gibt da ganz tolle Ressourcen und Ideen. Zum Beispiel tolle CDs, wo Bibelverse gesungen werden, Kindermusik. Ich meine, wir wollen unsere Kinder auch nicht erschlagen mit dem Wort Gottes, sodass sie eine Abneigung entwickeln. Wir müssen sensibel sein, aber es gibt wunderbare Möglichkeiten. Hey, wenn ihr im Auto fahrt, macht die CD rein und wird nicht lange dauern, dann singen die Bibelverse auswendig. Aber die Sache ist, gehen wir auch diese Dinge im geistigen Bereich strategisch und bewusst an? Und wie viel mehr könnte ich regelmäßiger und bewusster für meine Frau und mit meiner Frau und für meine Kinder und mit meinen Kindern beten? Da ist noch ganz viel Luft nach oben. Und ich sage, es ist nicht um uns zu verdammen. Wir können das alle mehr tun. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Aber ich denke, die Herausforderung, die ich herauslese aus diesen Versen hier, ist, dass wir genauso, wenn nicht mehr fokussiert sind, auf unser geistiges Leben, das zu nähern, wie unser leibliches Leben. Wir können mit dem Heiligen Geist drüber reden, was das für uns persönlich bedeutet und füreinander beten. Ich teile ein Stück weiter meine Unzulänglichkeiten mit euch, also betet für mich. Ich will wachsen in diesen Dingen. Eine Frage, die hier bei Jesus im Raum steht in dieser Versuchung, ist: Mein Wille oder Gottes Wille? Mein Fleisch, meine Lustbefriedigung oder Gottes Plan, Gottes Ehre? Wem gebe ich nach? Wem räume ich Priorität ein? Schauen wir uns die zweite Versuchung an. Die erste Versuchung war in Jesu körperlicher Schwachheit. Der Feind haut voll rein, wenn wir schwach sind. Er haut auch voll rein, wenn wir stark sind. Zweite Versuchung sehen wir in seiner Stärke als Messias. Auch unsere Stärken können Versuchungen sein, nämlich selbstgenügsam und unabhängig zu sein. Also seid in beiden wachsam, da wo ihr schwach seid und da wo ihr stark seid in eurem Leben. Zweite Versuchung ist dieser Hochmut des Lebens, Stolz. Vers 5, darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Satan zitiert die Bibel hier, Psalm 91 konkret. Er zitiert die Bibel und das tun auch seine kleinen Helfer. Falsche Lehrer, falsche Apostel. Die Bibel spricht von Lehren, von Dämonen. Und du kannst viel in die Bibel reinlesen, was eigentlich gar nicht dasteht. Du kannst jede schräge Sonderlehre mit einer Bibelstelle belegen, die du irgendwie aus dem Kontext reißt. Geht ganz einfach. Ich gebe euch ein Beispiel. Matthäus 27, Vers 5. Da steht über Judas, er ging hin und er hängte sich. Okay? Und dann 1. Könige 18, Vers 21, da stehen die folgenden Worte: Folgt ihm nach. Also ist doch ganz klar, ist doch ganz logisch, steht doch in der Bibel. Und schon haben wir eine schöne neue Sonderlehre. Ist natürlich total lächerlich übertrieben, okay? Aber es gibt ein paar in gewissen Kreisen populäre Lehren, die wirklich nur an ein oder zwei Versen hängen, die irgendjemand so willkürlich zusammengestoppelt hat. Welche Beispiele? Also, zum Beispiel diese Lehre, dass wir die Hütte Davids wieder aufrichten müssen, in Lobpreis und so weiter. Das ist total harmlos, aber... Hä? Oder die Leute, die sagen, wir müssen Fahnen schwingen und das hätte irgendwelche tiefen geistlichen Bedeutungen. Nichts Schlechtes dran. Warum nicht tun, aber... Steht es wirklich da? Oder Israel. Israel ist Gottes Uhr. Habt ihr das schon mal gehört? Und ein Vers von Matthäus 24 sagt angeblich, dass die Staatengründung von Israel 1948 uns genau zeigt, wann Jesus wiederkommt oder wo wir da genau sind. Es hängt an einem einzigen Vers. Oder so Dinge wie Generationenflüche oder Generationenschuld oder das Wohlstandsevangelium. Und da wird es wirklich schädlich und wirklich gefährlich bei diesen Dingen. Manche sind harmlos, aber manche Dinge sind sehr zerstörerisch. Warum glaubst du das, was du glaubst? Ich hoffe, ich trete niemanden auf die Zehen, aber wenn ich es tue, warum glaubst du das, was du glaubst? Steht das wirklich da? Ist das wirklich klar offenbart in Gottes Wort oder hat da irgendjemand seine neue Idee, die er da irgendwie belegen will, weil er ein paar Bücher verkaufen will? Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Christen den schrägsten Lehren und Praktiken und den schrägsten Vögeln nachlaufen. Ich möchte keine Namen nennen, aber ich meine so Typen, die mit dem Heiligen Geist Kegeln spielen und Leute umschmeißen und bellen und wiehern und Leute im Namen Jesu in den Bauch treten, die sagen, gib mir dein Geld, damit Gott dich segnet. Aber wirklich, warum machst du das nicht umgekehrt, damit du gesegnet wirst? Und so weiter. Ich meine, es ist unglaublich. Manchmal habe ich das Gefühl, die Leute hatten Unterscheidung, bevor sie zu Jesus kamen und dann haben sie sich bekehrt und plötzlich haben sie den Verstand bei der Tür gelassen. Ja, wir müssen Jesus kennen. Was würde Jesus tun? Sein Charakter, sein Sinn. Wir müssen Gottes Wort, die Bibel, kennen. Aber wir müssen auch fähig sein, Gottes Wort im Kontext auszulegen. Also wer spricht hier und wer spricht zu wem und über was? Was ist denn das große Thema dieses Buches, was ich zum Beispiel lese? Und wann wurde das gesprochen? Was steht davor, was steht danach, in welchem literarischen Kontext, in welcher Literaturgattung? Was wird denn hier wirklich gesagt? Es gibt viele Wortbilder in der Bibel, gerade im Alten Testament. Es gibt sowas wie apokalyptische Literaturform. Kann man nicht unbedingt wörtlich nehmen. Wie passt das Ganze in dem ganzen Kontext der Bibel? Passt es dazu? Wo hat es Jesus gelehrt? Wo haben die Apostel das gelehrt? Wo haben die Apostel das vorgelebt in der Apostelgeschichte? Wo sehen wir das im Leben Jesu? Wann ist diese Lehre, die da irgendwer predigt, entstanden? Ist sie neu? Dann ist sie schon mal hochverdächtig. Hey, wenn es vor dir noch niemand in 2000 Jahre Kirchengeschichte gesehen hat, hier in der Bibel, dann, naja, muss lieber mal ein bisschen vorsichtig sein und nachfragen. Wer erzählt mir das Ganze? Wie leben diese Menschen? Wollen sie dein Geld? Ist eine gute Frage. Reden sie viel über Geld? Sprechen sie viel über Jesus oder viel über sich selbst? Wer bekommt die Ehre? Der Prediger oder Autor oder Jesus? Gott sagt uns, prüft alles. Prüft mich? Prüft alles. Wenn wir hier mal Psalm 91 nachlesen, Vers 11, das zitiert der Teufel hier. Lass ein paar Details aus. Das ist typisch. Da steht im Psalm 91, Vers 11, denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Was denkt ihr, meint alle deine Wege? Sind das deine selbstsüchtigen Wege, über die Gott hier spricht? Oh, Gott wird dich bewahren auf allen deinen Wegen. Nee, oder? Es geht hier um jemanden, der auf Gottes Wegen geht, auf deinen Weg, den Gott dir bereitet hat. Psalm 91 spricht von jemandem, der an Gott hängt, der ihm vertraut, der ihn sein Gott sein lässt. Das ist der Kontext. Genauso, wenn Jesus sagt, bittet mich, was immer ihr wollt und ich werde es tun. Oder wenn Jesus sagt, wenn ich dein Auge zur Sünde verführe, dann reiß es aus und wirf es weg. Oder wenn er sagt, seine Jünger werden Schlangen aufheben Und wenn sie Tödliches trinken, dann wird es ihnen nicht schaden. Genauso, das alles hat seinen Kontext. Ich habe erst unlängst wieder gelesen, dass irgendein getäuschter Christ bei irgendeinem Glaubensritual an einem Schlangenbiss gestorben ist. Ich meine, seid nicht blöd. Was meint denn das, was Jesus da sagt? Bitte tu sowas nicht. Das ist doch keine Aufforderung, das zu tun. Wir sehen bei Paulus, auf Malta sehen wir eine Anwendung von diesem Vers, wo eine Schlange gebissen hat und ihm ist nichts passiert. Gott hat ihn bewahrt. Aber es ist doch keine Aufforderung, mit Schlangen zu spielen, weil wir so großen Glauben haben oder Gift zu trinken. Und Satan wendet hier diesen Psalmvers, diesen poetischen Vers, der von Gottes Bewahrung spricht, völlig falsch an. Jesus, stell dich auf diesen höchsten Vorsprung im Tempel und stürz dich hinab. Ist das das, was Psalm 91, Vers 11 Jesus sagen will oder uns sagen will? Ist das die richtige Anwendung, die korrekte? Nee, natürlich nicht. Genauso wie absichtlich Gift trinken, um irgendwie den Glauben zu beweisen, keine Anwendung von diesen anderen Versen sind. Das ist total aus dem Kontext gerissen, ist totaler Schwachsinn und ist gefährlich. Die Versuchung hier ist Stolz. Satan appelliert an die Ruhmsucht. Jesus, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach mal den Felix Baumgartner. Mach einen Basejump hier von der höchsten Zinne des Tempels. Mach eine Messias-Flugshow. Mach so eine abgefahrene Red Bull-Marketing-Aktion. Show-Gottesdienst. Und es wird spektakulär sein. Und die Leute werden dich kennen und sie werden dir zujubeln und sie werden dich annehmen. Markus, zeig, was du kannst am Klavier. Spiel dieses abgefahrene Solo, biet den Leuten eine tolle Show und die Leute werden dich feiern. Die werden sagen, du bist der größte Lobpreisleiter, den es gibt. Ich weiß, du kannst es, du hast es drauf, Markus. Günther, Bernd, Stefan, hey, predigt eine lustige Predigt, die lustigste Predigt, die du je gepredigt hast. Hey, biet den Leuten eine tolle Show, die werden das toll finden. Die werden gern unterhalten. Hey, da wird die Gemeinde voll sein und du wirst berühmt sein. Ach. Eine Frau ist mal zu Spurgeon gekommen, hat ihm gesagt, hey Pastor, das war eine tolle Predigt. Und er hat gesagt, das hat der Teufel mir auch gerade gesagt. Also wir sehen, der Teufel benutzt die Bibel. Der Teufel könnte sogar eine Bibelstelle in unsere Gedanken senden und sagen, hey, Gott möchte, dass wir ihm unser Bestes geben. Also, ja, aber unser Bestes, um uns groß zu machen? Oder zu seiner Ehre? Was ist der Kontext? Was ist die richtige Anwendung? Was ist die Motivation? Psalm 21 war natürlich nicht dazu gedacht, um Jesus zum Stolz anzustacheln, von aus Tempelzinne runterzuspringen, Gott zu irgendeinem Wunder zu zwingen. Und Jesus vertraute dem Vater und wusste, dass er in seiner Hand ist. Er brauchte kein Wunder, um das irgendwie zu beweisen. Und Jesus antwortet hier mit einer anderen Bibelstelle, die die korrekte Anwendung für diese Versuchung ist, im Vers 7. Jesus sprach zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen oder prüfen oder herausfordern oder eben zu irgendwas zwingen. Er ist der Herr. Letzte Versuchung, die wir sehen, ist Habsucht, Begierde der Augen. Vers 8. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg Und wir wissen nicht, ob es wirklich physisch war oder ob er eine Vision gesehen hat, einfach von diesen Dingen. Er nimmt ihn auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und sprach zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten wirst. Hier offenbart Satan sein Herz. Oder Jesus offenbart sein Herz, Satans Herz. Er will angebetet werden. Er will Gottes Platz einnehmen. Er will dein Gott sein. Und in letzter Konsequenz, entweder betest du Gott an oder den Teufel, ob dir das bewusst ist oder nicht. Wir leben entweder für Gott oder für den Widersacher. Wir sind entweder ein Werkzeug in der Hand Gottes oder ein Werkzeug in der Hand des Feindes. Römer 6. Und es gibt eine Diskussion unter Theologen, ob Satan wirklich die Macht gehabt hätte, Jesus alles zu geben oder ob er hier einfach nur lügt. Das ist nicht so wichtig. Der Punkt ist, die Versuchung ist, schau, was ich dir alles geben kann, was du alles haben kannst. Alles, was die Welt zu bieten hat. Herrlichkeit. Umsonst. Der einfache Weg, der Abstecher. Hier, die Kreditkarte. Umsonst. Ich meine fast umsonst. Mach mich zu deinem Gott. Und Satan bietet hier Jesus den einfachen Abstecher an. Jesus hatte das alles verheißen. Vater hat ihm die Herrschaft über alles verheißen. Wir wissen, Philipperbrief. Eines Tages wird sich jedes Knie vor ihm beugen und jede Zunge bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und der Vater wird ihm alles unterwerfen. Alle Herrlichkeit. Aber der Plan des Vaters führte über das Kreuz, um uns zu erlösen. Autsch, das Kreuz ist schwer. Das Kreuz tut weh. Das Kreuz macht tot. Es kostet. Es ist nicht unser liebstes Werkzeug in Gottes Hand. Paulus schreibt, ich rühme mich des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Welt ist für mich gestorben, ich bin für die Welt gestorben. Mit Jesus am Kreuz. Galater 5, Vers 24, die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch, diesen Nachlass des alten Menschen, diese sündigen Impulse in uns, samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Ich bin tot für diese Dinge. Nicht ansprechbar. Paulus würde sagen, jede Regung in mir, die nicht zu Jesus passt, die muss sterben, muss ans Kreuz. Paulus schreibt in Philipper 3, aber auch unter Tränen, über die, die Feinde des Kreuzes Christi sind. Er sagt, deren Ende verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Aber wie oft haben wir versucht, einen Abstecher zu machen, den leichten Weg zu nehmen, den Weg des geringsten Widerstands, statt den wahren und den ehrlichen und den richtigen. Der vielleicht kostspieliger ist. Ist auch so eine kulturelle Sache. Wir sind alle mehr oder weniger Bequemlichkeitsfreaks. Wir leben in absolutem Luxus und wir schätzen das und wir sind es gewohnt. Wir sind verhätschelt, wir sind Weicheier und ich schließe mich damit ein. Wir sind lieber hart zu anderen als hart zu uns selbst. Und es ist einfach, es ist leichter, dem Fleisch, den Begierden freien Lauf zu lassen. Hey, ich gebe diesem Monster in mir einfach das, was es will. Kleine Kompromisse ist nicht so schlimm. Hey, alle tun es doch. Das Ganze hat nur eine Bedingung, einen Haken, und das ist, du wendest dich von Gott ab und seinem Weg. Und es führt in die Sklaverei. in die Sucht, in die Abhängigkeit. Dieses kleine Monster ist nämlich nicht zufrieden mit dem, was du ihm gibst. Das ist die Lüge in der Versuchung auch. Wenn du dieses kleine Monster fütterst, dann wird es ein großes Monster. Dann wird es immer stärker. Und am Ende frisst es dich auf und beherrscht dich ganz. Na, Jesus hat gesagt, wer nicht sein Kreuz aufnimmt täglich, der kann nicht mein Jünger sein. Tägliche Selbstverleugnung, das ist essentiell für Jüngerschaft. Fahr dann nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus hat uns gelehrt zu beten, Vater unser im Himmel, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und meiner. Seht, was Jesus antwortet, Vers 10. Da spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Ja, natürlich. Ist wieder ein Zitat aus 5. Mose übrigens. Wie gut kennst du 5. Mose? Wie viele Verse könntest du zitieren? Und Jesus deckt hier wieder so ein kleines Detail auf, das der Satan nicht erwähnt hat. Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Anbeten bedeutet dienen. Was du anbetest, dem dienst du, dessen Diener oder dessen Sklave bist du. Das ist schlicht und einfach die geistliche Wahrheit. Jeder Mensch ist ein Diener. Die Frage ist nur, wem du dienst. Was immer du anbetest, was immer du zum Zentrum deines Lebens machst, dessen Diener bist du. Du bist entweder ein Sklave von deinem Zeug und deinen Süchten, Ruhmsucht, Sexsucht, Habsucht, Selbstsucht, was immer, Anerkennung von Menschen. So viele Dinge, die uns treiben können. Oder du bist Gottes Diener und du bist unter seiner Herrschaft. Und das macht dich dann frei von Süchten, mehr und mehr. Also letztendlich, entweder bist du Gottes Sklave oder du bist ein Sklave der Sünde und des Teufels. Also entscheide dich, wem du dienen willst in diesem geistlichen Kampf, in dem du lebst. Zusammenfassung von dem Ganzen jetzt, Lektion. Ist euch aufgefallen, wie Jesus diesen geistlichen Kampf kämpft gegen diese Versuchungen, gegen diese falschen Gedanken, gegen diese Einflüsterungen? Und wenn wir ehrlich sind, wissen wir es meistens nicht ganz genau, wo die herkommen, ob das jetzt wirklich dämonische Ursache hat oder einfach aus meinem eigenen sündigen Anteil herauskommt oder dieser Welt, ist eigentlich völlig egal, wo es herkommt. Die Frage ist, wie gehen wir richtig damit um? Irgendein Gedanke kommt dir in den Kopf. Was machst du damit? Wir sehen an Jesus erstens eine grundsätzliche Hingabe an den Vater. Eine kompromisslose Einstellung, das brauchen wir. Jesus hat es in seiner Taufe äußerlich bezeugt. Und dann sehen wir hier, ist euch aufgefallen, was Jesus sagt? Diese Phrase, die er dreimal sagt, es steht geschrieben. Und er zitiert Gottes Wort. Er kannte Gottes Wort und er hält jeder Versuchung Gottes Wort entgegen. Jeder Lüge Gottes Wahrheit entgegen. Und so kämpfen wir geistlich. Das ist nicht super kompliziert. Wir zerstören jeden Gedanken, der sich gegen Gott erhebt. So tun wir das. Wenn du irgendwelche blöden Gedanken bekommst. Von mir aus, hey, siehst du diese leicht bekleidete Frau da, mit der du nicht verheiratet bist? Oh, ist sie süß. Stell dir vor. Nein. Philipper 4, Vers 8. Alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was lieblich ist, was wohllautend ist, darüber sind nach. Und nicht nur als Formel eine Bibelstelle rezitieren, so Mantra, das bringt's nicht. Nee, es tun, es umsetzen. Also muss ich wirklich dann von dem schlechten Gedanken auch abwenden und auf das Gute sinnen. Sich an was anderes denken, dem Guten bewusst zuwenden. du brauchst dieses iPad oder diese Zigarette oder diese Schuhe oder diesen Drink oder diesen Kick, was immer es ist. Nee, Jesus hat gesagt, Johannes 6, Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Er ist der Einzige, den du wirklich brauchst. Er ist der Einzige, der dich wirklich befriedigen kann, und in ihm kannst du zufrieden sein. Ja, aber du hast nicht die Kraft zu widerstehen. Philipper 4, Vers 13, alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Und wenn wir dann auf die Nase gefallen sind, dann kommen diese verdammenden Gedanken. Ach, Gott will nichts mehr von dir wissen. Gott liebt dich nicht mehr. Römer 8, Vers 1, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. 1. Johannes 2, Vers 1, wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten, und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Oder Vers davor, sein Blut reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Aber Gott liebt dich nimmer. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, und da gehörst du dazu, alle Menschen, dass er seinen einzigartigen Sohn gesandt hat, dass wer an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. So sehr hat Gott dich geliebt. Natürlich liebt er dich. Also wir ergreifen das Schwert des Geistes, das Wort Gottes und den Schild des Glaubens, an dem lassen wir diese Versuchungspfeile, diese Lügenpfeile abprallen. Dann haben wir den Helm des Heils, was Jesus für uns getan hat, hier vor Verdammnis. Lest euch mal durch, Epheser 6, 13 und die folgenden Verse. Also wir wenden uns ihm zu, wir vertrauen ihm. Und dann lesen wir im Vers 11, dann verlässt ihn der Teufel. Sieg! Und siehe, Engel kamen herbei und dienten ihm. Da haben wir eine wahre Erfüllung von Gottes Versorgung, die im Psalm 91 verheißen ist. Jakobus 4, Vers 7 sagt uns, unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Und 1. Korinther 10, Vers 13, Gott ist treu, der nicht zulassen wird, dass er über euer Vermögen versucht werdet, sondern damit der Versuchung auch einen Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Gott ist treu. Du bist nie allein in deiner Versuchung. Und du kannst siegreich sein im Namen Jesu. Amen. Vater, danke für dein Wort. Jesus, danke für dein Vorbild. Und Vater, gib uns jetzt die Gnade. Hilf uns, stark zu sein in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Vater, gib uns ein festes Herz, ein kompromissloses Herz. Und Vater, hilf uns, die Wahrheit zu leben, in deiner Wahrheit zu leben. Und Vater, erforsche unsere Herzen, wenn da irgendein Weg, ein fauler Kompromiss in unserem Leben ist, irgendwas, was dir nicht gefällt, dann zeig uns das auf, dann hast du wahrscheinlich schon zu uns gesprochen. Und schenk uns Gnade, umzukehren, Buße zu tun, es abzuschneiden, wegzuwerfen, ganz zu dir umzukehren und volle Sache zu machen. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Nicht meine Lustbefriedigung, sondern deine Befriedigung, Gottes, deine Ehre, das soll unser Ziel sein. Und Herr, wir wissen, wir können nichts ohne dich. Getrennt von dir können wir nichts tun, hast du gesagt, Jesus. Und so bitte ich dich, dass du uns heute Morgen ganz neu stärkst und füllst mit deinem Geist. Mit dir übernimm du die Herrschaft in unserem Leben. Und Vater, wo unser Herz unwillig ist, dann mach uns willig. Dann wollen wir das zu unserem Gebet machen. Schenk mir ein williges Herz. Stärke meinem Glauben. Hilf meinem Unglauben. Halt uns nah bei dir, Jesus. Du bist unsere einzige Hoffnung. Danke, dass du für uns gekämpft hast. Danke, dass du für uns den Sieg schon errungen hast am Kreuz. Dass der Teufel ein Lügner ist und ein Betrüger ist. Einer, der falsche Versprechungen macht, der uns was vormacht. Aber ich danke dir, dass du ihm den Zahn schon gezogen hast. Du hast ihn besiegt am Kreuz. Du hast unsere Erlösung erwirkt am Kreuz. Es gibt keine Verdammnis für die, die in dir sind. Und in dir müssen wir nicht mehr sündigen. Wir können und dürfen und sollen Nein sagen. Und wir können stehen an diesem bösen Tag, wo wir versucht werden. Stärke uns, hilf uns dabei, hilf uns in diesem Sieg zu leben, den du für uns schon erkauft hast. Ich denke an dieses Lied, dem es heißt, wir sind frei, dich anzubeten. Danke, dass du uns zur Freiheit berufen hast. Halt uns da bei dir. Dir allein wollen wir dienen, dich allein wollen wir ehren. Festige unser Herz, darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.
Amen.